Moderne Arbeit, so wie wir das verstehen, bedeutet, das Beste aus all diesen Welten ins Hier und Jetzt zu bringen, um Zusammenarbeit, um Organisationsentwicklung so gut wie möglich zu gestalten.
Hast du denn den Eindruck, dass mehr Unternehmen, mehr Teams Richtung modernes Arbeiten gehen? Oder hast du eher so einen Eindruck, es gibt so eine Art Rückgang oder vielleicht auch eine Ernüchterung? Das könnte ja auch sein, dass sich Unternehmen auf den Weg machen und sagen, wir wollen das ausprobieren. Du sagst so von Titel zu Rolle, wir schauen mal, und dann aber irgendwie merken, boah, irgendwie das passt nicht für uns.
Ich glaube sozusagen dieses ganz konkrete, direkte, und ihr sagt ja auch im Podcast immer, dass ihr nach Frédéric Laloux arbeitet, in dieser Reihenform, das gibt es tatsächlich gar nicht so viel, weil das ja schon auch wirklich ein hartes, starkes Commitment braucht vom Unternehmen, von allen Mitarbeitern.
Hallo und willkommen zu 2 um 9. Wir sind Berenike und Fabian von Schoolcraft, einem Sozialunternehmen im Bildungsbereich. Bei Schoolcraft entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software, mit der Lehrkräfte differenziertes Unterrichtsmaterial erstellen können. In unserem Unternehmen leben wir Selbstorganisation nach dem Vorbild von Frédéric Laloux. Und in diesem Podcast teilen wir beide unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Sozialunternehmertum und unserer selbstorganisierten Arbeitsweise. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2 um 9. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, der uns bei Schoolcraft schon seit einigen Jahren begleitet, und zwar als Coach mit Fokus auf modernes Arbeiten. Er hat ganz schön viele unserer Stolpersteine gesehen, aber auch unsere Aha-Momente begleitet und unsere Diskussionen und unsere Entwicklung und das, was man so als Team innen manchmal gar nicht mehr so wahrnimmt. Und ich freue mich sehr, heute mit Nils von MovoMind zu sprechen, und zwar über unsere Selbstorga-Reise aus der Metaperspektive. Lieber Nils, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Wir haben bei Schoolcraft ja 2019 begonnen mit unserer Selbstorga-Reise, zu Ende 2019. Und Nils, du und deine Frau Anna, ihr habt uns dann als MovoMind, als Gesamtteam dann begleitet ab 2020 bei dieser ganzen Transformationsreise. Und MovoMind, das steht für Modern Work Mind. Also Anna und du, ihr denkt und lebt modernes Arbeiten als Coaches. Ihr unterstützt Unternehmen dabei, bei Workshops und Moderationen dabei zu sein, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, auch persönlich und natürlich eben im beruflichen Kontext. Und Nils, könntest du mal in so ein paar Sätzen beschreiben, was modernes Arbeiten für dich ist und was dich so seit Jahren mit dieser ganzen Passion eigentlich dafür brennen lässt als Coach?
Also modernes Arbeiten, wie der Name schon sagt, ist das etwas, was sich nicht festlegen lässt für die nächsten 10 Jahre, sondern immer sich auf unsere jetzige Zeit bezieht, weil wir letztendlich ja auch nur dort im Hier und Jetzt unsere Arbeit verrichten. Und durch eine starke Veränderung von Tools, von Arbeitsmöglichkeiten, aber ja auch von rechtlichen Rahmenbedingungen, entstehen einfach immer wieder neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und es werden aber auch immer wieder Klassiker entdeckt, die vielleicht zwischendurch verloren gegangen sind. Das heißt, moderne Arbeit, so wie wir das verstehen, bedeutet, das Beste aus all diesen Welten ins Hier und Jetzt zu bringen, um Zusammenarbeit, um Organisationsentwicklung so gut wie möglich zu gestalten.
Und deine Passion, die dich da so begleitet, also gibt es da sowas, wo du sagen würdest, gibt es so dieses eine Ding, wo du sagst, das treibt mich immer wieder an, das weiterzumachen, neu darüber nachzudenken, dass es nicht langweilig wird? Gibt es da irgendwas, was du so in deinem Repertoire hast, wo du sagst, das ist mein Antreiber?
Also ich finde ja, sagen zu dürfen, dass ich einen der spannendsten Jobs dieser Welt habe, weil ich ja immer mit Menschen zu tun habe, die sich weiterentwickeln und die vorankommen möchten. Mhm. Dementsprechend gibt es da echt ganz viele Highlights, und die Passion ist tatsächlich am größten bei mir, wenn ich merke, da passiert gerade wirklich was. Da gibt es einen Aha-Moment, da gibt es so ein Wow-Faktor, der plötzlich entsteht, oder auch mal Gänsehaut. Das sind die Momente, wo ich merke, dass diese Arbeit wirklich Mehrwert stiftet und dass es einfach ganz wunderbar ist, in solchen Situationen mit dabei sein zu können und diese begleiten zu können. Insofern lässt mich immer mit sehr viel Freude in die Arbeit gehen.
Und du machst aber da keinen Unterschied zwischen ein 1-zu-1-Coaching und dann du als Coach, Moderator vor einem größeren Team. Also du sagst, so diese Highlights sind beiderseits vorhanden, oder gibt es da sowas, wo du sagst, ist fast das eine ein bisschen lieber oder das andere? Oder ist es einfach nur anders?
Ich finde, es ist vor allen Dingen anders. Ich glaube, das Besondere ist an den One-on-Ones, was ja dann Beratung oder Coaching ist, dass man dort ganz häufig in eine ganz andere Tiefe reinkommt, weil man natürlich mit dem Vier-Augen-Prinzip auf Themen guckt im vertrauten Rahmen und dadurch auch an Punkte kommt, die so in der Gruppe nicht unbedingt stattfinden würden. In der Gruppe, finde ich, ist das Magische, dass ja Gruppe immer auch Gruppendynamik bedeutet und im besten Fall natürlich Synergien entstehen. Das heißt, das, was die Gruppe erreichen kann, ist immer größer als die Summe der Einzelteile. Und dementsprechend finde ich das so wunderbar, in der Gruppe diese Dynamiken und Bewegungen sowohl beobachten zu dürfen, aber natürlich an manchen Stellen auch bewusst mit zu provozieren, mit einzuleiten, um ein bestimmtes Erlebnis entweder zu ermöglichen oder aber auch an manchen Stellen vielleicht mal einzuschreiten, zu sagen, lass mal kurz rauszoomen, reflektieren und gucken, was passiert hier gerade. Denn manchmal ist man ja selber als Gruppe, als Team so in der eigenen Sicht drin, dass man diesen Außenblick nicht unbedingt immer schafft. Und das liebe ich wiederum an der Arbeit eben mit Teams oder mit Gruppen.
Mhm. Das ist ein gutes Stichwort, dieses Rauszoomen und Reflektieren. Ne? Also wie du gesagt hast, man selbst so als Team, man ist so in diesem eigenen Wirkungskreis die ganze Zeit unterwegs. Und wie du sagst, du als Coach hast natürlich dann schon so eine externe Sicht und kannst mal von außen drauf gucken und reingehen und kannst die Gruppendynamiken auch anders verstehen. Und siehst ja auch so im Vergleich zu anderen Teams wiederum, du arbeitest ja nicht nur mit uns, sondern ihr beide, du und deine Frau Anna, ihr arbeitet ja auch noch mit anderen Unternehmen. Also ihr habt ja wahrscheinlich da auch einfach so ein Erfahrungsrepertoire inzwischen angesammelt, dass ihr dann Sachen auch wiedererkennt oder Muster. Und ich frage mich so, wenn du von außen auf Schoolcraft blickst, weil du ja uns auch schon eine Weile begleitest und beobachtest, was fällt dir so als erstes positiv auf? Also ist da vielleicht irgendwas Besonderes an unserer Entwicklung, seit wir losgezogen sind, uns zu transformieren zu einem selbstorganisierten Unternehmen?
Ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat und was auch mit am schönsten ist zu begleiten, ist, wenn man merkt, dass Menschen durch diese Transformation anfangen, selber richtig mit anzupacken und loszulegen und Dinge in die Hand zu nehmen und nach vorne zu bringen. Und plötzlich entstehen Dinge, die vielleicht sonst gar nicht entstanden wären, weil eine Person als Führungskraft sich die vielleicht nicht so überlegt hätte. Ich glaube, das ist wirklich das Besondere. Und bei euch, dadurch, dass wir euch schon länger begleiten, sieht man natürlich auch diese Entwicklung über die Zeit. Das ist wie wenn man eine Serie guckt und sieht, wie sich die Hauptcharaktere, der Cast über die verschiedenen Staffeln hinweg quasi entwickelt und wie sie vorankommen. Und das ist gefühlt auch ein bisschen so bei euch, dadurch, dass wir euch schon mehrere Jahre begleiten, dass man eben das mitbekommt. Und das ist ja sowohl bei der Serie ganz wunderbar, aber ich finde eben in der Begleitung bei euch auch, weil das ja einfach auch was Besonderes ist, das sehen zu dürfen. Und wir ja mit Kunden arbeiten, mit denen wir länger zusammenarbeiten und aber auch Kunden haben, das ist bei uns im Geschäft ja auch normal, wo man mal für 3-4 Trainingstage reinkommt oder für 1-2 Leadership-Coachings reinkommt und dann eher wieder geht. Und grundsätzlich finden Anna und ich beide das einfach sehr schön, dann entweder wiederzukommen oder eben in der Begleitung so zu sein, dass man eben diese Entwicklung auch ein bisschen noch sehen kann. Das macht einen immer ganz stolz und glücklich.
Das sieht man dir auch an, du strahlst. Und ich finde, das Bild mit der Serie ist ja richtig gut. Ne? Also das passt total gut da drauf, wie du auch sagst, wenn man länger dabei ist und dann gewöhnt man sich ja auch an verschiedene Charaktere und dann guckt man mal, wo die so abbiegen. Im besten Fall entwickeln sie sich weiter und bei manchen passiert vielleicht dann weniger. Ne? Also es gibt's ja alles. Deswegen, das finde ich, ist ein passendes Bild. Das werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Danke dafür. Und andersrum, wo siehst du denn jetzt so vielleicht bei uns auch typische Muster, die viele Teams in so ähnlichen Konstellationen teilen? Ist da was, wo du sagen kannst, das ist euch oder dir aufgefallen in eurer Arbeit mit uns?
Also ich glaube, was immer so eine Gratwanderung ist, auch bei euch ist so diese Balance aus Freiheit und Verantwortung, sowohl bei sich selber als auch in Bezug auf andere. Also wann schreite ich ein, wann gehe ich irgendwo rein? Wann gebe ich Feedback? Ihr habt ja in dem Podcast schon über eure Prozesse gesprochen. Mhm. Wann gehe ich in einen Feedback-Prozess rein? An welchen Stellen hole ich mir wirklich den Beratungsprozess? Ich glaube, das ist manchmal irgendwie ganz klar und logisch, wo gehe ich rein? Und manchmal ist es aber auch nicht so klar. Und da ist es in klassischen Unternehmenskontext vermeintlich einfacher, das halt hoch zu eskalieren zum Chef. Und der redet dann entweder mit dem anderen Chef von dem anderen Team oder geht da direkt rein und haut mal auf den Tisch. Und das ist bei euch eben nicht so. Bei euch entscheidet ihr dann ja selber, gehe ich da rein, merke ich das an, bin ich auch vielleicht ein bisschen unbequem an der Stelle, wo die Leute gar nicht mit rechnen. Und das ist, glaube ich, was zusätzlich noch mitläuft und dadurch auch, finde ich, schon auch so eine extra Portion an Anspruch an die Arbeit hat gegenüber Unternehmenskontexten, wo das tendenziell für einen gemacht wird. Bei euch, ihr könnt zwar meckern, aber dadurch wird nichts passieren. Ihr müsst halt auf die Leute zugehen. Und Das fällt manchen Menschen leichter, anderen schwerer. Und aber, glaube ich, auch so nach Situationen, wie viel man gerade zu tun hat, ist es auch nicht immer gleich. Und das, glaube ich, ist schon manchmal eine Herausforderung.
Mhm. Ja, 100%. Du bist immer in der Eigenverantwortung, ne? Mhm. Also so dieses so, wie du auch gesagt hast, wenn man selbst nicht handelt, tut sich nichts, weil es keinen gibt, zu dem man so irgendwie hoch eskalieren kann oder sagen kann, kannst du das mal für mich übernehmen? Und das ist ja auch was, da helfen ja auch total eure One-on-One-Coachings, die ihr ja auch anbietet, die wir bei Schoolcraft immer mal wieder auch machen. Also jede Person, die das machen möchte, kann mit euch solche Workshops oder auch einfach ja Workshops auf der einen Seite fürs Gesamtteam, aber eben auch in 1:1 mit euch reingehen, weil ja schon auch der Punkt ist, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, bei manchen geht es leichter, bei anderen schwieriger und sich ja auch zu fragen, wieso traue ich mich vielleicht nicht, ein Feedback zu geben oder in einen Konfliktprozess reinzugehen, weil das sind ja oft irgendwie so innere Hemmnisse, die dann da rumstehen und das sind auch Sachen, da helft ihr halt auch drauf zu gucken und rauszufinden, was ist es eigentlich, was dir jetzt hier ja dich festhält, dass du eben nicht vorangehen kannst, ne?
Ja, genau.
Ich finde es ja gut, dass wir da so Werkzeuge an die Hand bekommen, um uns in der Form weiterzubilden mit euch auch, ne?
Ich finde das auch, also für euch finde ich das ganz wunderbar und für uns bedeutet es ganz wunderbar, dass wir euch begleiten dürfen dabei. Wir machen immer wieder die Erfahrung und das ist natürlich auch in der Selbstorga nochmal was anderes, als wenn man neben seine Vorgesetzten hat, dass es manchmal einfach gar nicht so einfach ist, genau zu wissen, worum geht's mir. Ja. Ne, so à la GfK, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, würde man ja wahrscheinlich sagen, es geht da um die Selbstklärung. Also für sich selber wirklich herauszufinden, was ist mir gerade wichtig, warum bin ich vielleicht selber getriggert und bin gerade irgendwie in einer anderen Emotion, als ich sein möchte. Und das halt für sich irgendwie klar zu ziehen, um dann auch gut im Gespräch zu gehen und nicht direkt die andere Seite anzupumpen zum Beispiel, ist natürlich super hilfreich. Und ich glaube, manchmal gelingt das ganz gut für einen selber, weil man die Klarheit findet, manchmal ja auch vielleicht einfach mit Kolleginnen. Und ich glaube, manchmal gibt es aber die Situation, wo man eben auch da mal so einen Blick oder so eine Brille von außen braucht, damit man diese Klarheit hat oder einfach mal nur diese Bestätigung bekommt und denkt so, ja, okay, dann ist da anscheinend was dran, wie ich mir das überlegt habe. Insofern, ja, genau, das begleiten wir immer mal wieder und haben auch den Eindruck, dass das dabei hilft, eben ja, als Individuum auch wieder eben mehr Klarheit zu kriegen und im besten Fall natürlich auch mehr Mut, dann was tatsächlich anzusprechen, anzugehen. Und in der Regel kommt man natürlich eher zu uns, wenn man was noch machen möchte, manchmal auch, wenn man was reflektieren möchte. Aber grundsätzlich sind es natürlich eher die Punkte, wo was vielleicht noch nicht ganz so läuft, wie man sich das wünscht.
Mhm. Ja, also es ist ganz schön lernintensiv. Also auch die Arbeit mit euch, das ist ja nicht irgendwie so lustig, wir machen jetzt hier einen Workshop, ist irgendwie eine nette kleine Klassenfahrt, sondern es ist ja wirklich, es geht ran und ihr, ne, ihr arbeitet da einfach mit uns sehr intensiv an verschiedenen Themen. Du hast ja eben auch schon mal gesagt, gewaltfreie Kommunikation, das ist auch was, da haben wir Workshops mit euch gemacht, immer mal wieder auch, um das einfach auch zu trainieren und zu üben, weil das ist ja auch so ein Punkt. Dann kannst du ja immer viel von GfK reden, aber wer übt es denn mit dir im Alltag? Und dann ist das sowas, was mit euch im Workshop ganz prima klappt.
Dankeschön.
Genau, und Verantwortung übernehmen. Das ist so ein Punkt, den hast du jetzt auch schon angesprochen, wo ich mich frage, wenn ihr auch mit anderen Teams arbeitet. Wir arbeiten ja verantwortungsbasiert und kompetenzbasiert durch unsere Rollen. Haben wir schon ein paar Folgen auch drüber gemacht, wer da nochmal reinhören mag. Und wenn ihr so als unsere Coaches und du ja vor allem jetzt mit dir spreche ich ja, welche Phasen oder Muster begegnen dir häufig in deiner Arbeit, wenn du mit Teams, mit Unternehmen arbeitest, die in so eine Richtung wie Selbstorganisation gehen möchten und dann es darum geht, Verantwortung über Rollen zu verteilen, also weg von diesem klassischen hierarchischen Arbeiten zu kommen und mehr zu diesem kompetenzbasiert über Rollen zu gehen. Hast du da was, wo du sagst, da gibt's ganz klare Muster so in deiner Erfahrung oder Phasen?
Also ich glaube, am Anfang ist auf jeden Fall bei den meisten eine Verunsicherungsphase, weil man sich ja hinter einem Titel sehr gut verstecken kann und hinter Rollen aber nicht so gut. Denn Rollen sind ja tatsächlich so aufgebaut, dass sie etwas von einem zeigen. Und das bedeutet, das, was ich mir dort erarbeite, das wird dann eben auch gesehen werden und nicht nur irgendeine Überschrift wie Produktmanagerin. Dementsprechend steckt da viel mehr hinter. Und ich glaube, am Anfang kommen da regelmäßig so kleine Zweifel, so wofür stehe ich dann eigentlich wirklich, was kann ich wirklich und vor allem natürlich aber auch, was will ich wirklich, wo man ja so bei diesem wirklich wollen des New Work Ansatzes auch schnell steckt. Und ich glaube, dass die Rollen für diese Menschen eine wunderbare Grundlage sind und dass man sich aber ein bisschen eingrooven muss, um es für sich gut zu verstehen und dann im letzten Schritt natürlich auch zu gucken, was bedeutet das für mich, wenn ich in die Arbeit, in die Kommunikation mit anderen gehe? Weil die eine Sache ist ja, dass ich einfach über Dinge spreche, die andere, und das betonen wir ja auch immer mal wieder, ist, setze den Rollenhut auf, dass die Menschen wissen, aus welcher Rolle sprichst du gerade heraus. Ja, weil gerade bei dir zum Beispiel ja auch, ob du jetzt als Supporterin gerade etwas sagst, zum Beispiel in einer großen Runde oder als Prozesswiederin, es kann ja sein, dass es dir wichtig ist, dass die Leute wissen, als wer da was bist du gerade hier. Und ich glaube, dass das einen Rieseneffekt hat, wenn man das gut hinbekommt. Und ich glaube aber, dass es eben auch vielleicht so ein gegenseitiges Erinnern braucht, weil man es vorher nicht gewohnt ist, weil man ja nicht unbedingt sagt, also ich als Produktmanager. Dementsprechend ist das, glaube ich, brauchst einen gewissen Gewöhnungseffekt. Und dann ist aber mein Eindruck, und das finde ich, konnte man bei euch auch sehr gut beobachten, dass viele von euch tatsächlich daraus die Kraft schöpfen, weil sie sich darauf berufen können und dann die Rolle so ein bisschen auch im Rücken haben als Stärke. Mhm. Und das ist der Punkt, da wird's ziemlich cool, finde ich, weil die Menschen sich dann wirklich self-empowered fühlen, wie man so schön sagen würde. Also einfach bemächtigt fühlen, in die Dinge reinzugehen, anzusprechen. Und das ist ja, was man am Ende auch möchte.
Mhm. Ich erinnere mich auch noch an ein sehr schönes Coaching mit dir, und ich hatte auch schon einmal im Nebensatz davon erzählt in einer Folge, dass so Rollen auch als Schutzschild funktionieren können. Ne? Also die können ja so, ja, es hat, wie du auch sagst, wenn man so diesen Rollenhut aufsetzt und ich sage, okay, ich spreche jetzt in meiner Rolle als Prozesshüterin zum Beispiel, ne, dann habe ich ja auch eine Art von Legitimation. Ich bin in der Rolle, ich habe hier die Verantwortung und die Kompetenzen und es sind meine Aufgaben und da kann ich so sprechen. Und wenn es da vielleicht irgendeine Art von negativem Feedback gibt, dann kann ich sagen, okay, das ist in meiner Rolle passiert. Das trifft mich dann nicht so in meinem Inneren als Privatperson im besten Fall, sondern ja, die Rolle, die als ein Schutzschild funktioniert. Und das fand ich so, das war auch, ne, wieder ein Bild, was für mich total gut funktioniert hat. Und diese Rollen auch so, ja, als was mir Dienendes zu sehen. Das finde ich einfach sehr, sehr schön. Ja, und wie du sagst, man kann sich halt nicht hinter einer Rolle verstecken. Du wirst ja auch immer wieder angesprochen in den Rollen, im Gegensatz zu jetzt einem Titel.
Ja, genau. Und ich glaube, die Rolle auch als Stärkung zu nehmen in Situationen, wo es gerade um Kritik hagelt, fand ich auch damals in der Erarbeitung einfach total cool, weil das ja eben bedeutet, dass man sowohl mit der Rolle einfach nach vorne gehen kann, sich einsetzen kann, aber eben auch bestimmte Dinge, die vielleicht nicht konstruktiv dir entgegengebracht werden, eben auch ein bisschen durch das Rollenschild, wie du es genannt hast, abzuwehren, wo man dahinter als Privatperson quasi steht und sagt so, okay, es geht hier nicht um mich als Nils, sondern es geht darum, dass gerade eben etwas, was ich in der Rolle getan oder auch nicht getan habe, kritisiert wird. Und ich glaube auch, dass das ganz gut sein kann als Abgrenzung, solange man das eben nicht als Ausrede nimmt, dass man bestimmte Dinge nicht tut, weil geht er dann, ne, wenn, dann kriegt die Rolle Ärger und nicht ich. Ja. Man kann natürlich alles in jedem System auch ausnutzen und ausreizen, aber ich glaube, in dem Fall ist es total gut, eben diesen professionellen Abstand eben auch einnehmen zu können.
Und sag mal, arbeitet ihr aktuell eigentlich mit Unternehmen, die auf der Reise sind? Oder habt ihr eher so KundInnen, die gerade schon oder schon länger unterwegs sind als Selbstorga? Oder gibt ja da auch viele andere Variationen. Es muss ja nicht immer die Selbstorganisation nach Lalu sein, so wie es bei uns ist. Es gibt ja in diesem ganzen New Work-Kosmos noch andere Ansätze.
Ja, genau. Also ich glaube sozusagen dieses ganz konkrete, direkte, und ihr sagt ja auch im Podcast immer, dass ihr, ne, nach Frédéric Laloux arbeitet, in dieser Reihenform. Das gibt es tatsächlich gar nicht so viel, weil das ja schon auch wirklich ein hartes, starkes Commitment braucht vom Unternehmen, von allen Mitarbeitern. Das heißt, ne, selbst wenn die Führungskraft sich das mal eben so überlegen würde, heißt das nicht, dass das funktioniert. Insofern würde ich sagen, ist das eher die Ausnahme und eine ganz wunderbare Ausnahme. Und die Mehrheit sind eher Unternehmen, die einzelne Aspekte davon versuchen zu leben und zu integrieren, was ja auch super ist, weil alles, was dazu kommt, kann im besten Fall ja Mehrwert stiften oder, wenn es eben noch nicht ganz passend ist, halt passend gemacht werden. Das heißt, das ist, was wir eher erleben, dass man eben sagt, okay, wir gehen mal von Titel auf Rollen und probieren das mal aus. Oder wir formen bestimmte Kreise, die sich thematisch mit einer Thematik beschäftigen. Egal, ob das man das jetzt eher agiles Arbeiten nennt oder eben aber auch kreisförmiges Arbeiten nennt, was dann ja eben auch wieder eher aus der Selbstorga kommen würde. Aber da merkt man schon, dass sich eben Arbeitsweisen und Zusammenarbeit verändert. Und das ist meistens so der Indikator, wo wir eben merken, okay, hier entweder versucht ein Unternehmen in eine andere Richtung sich zu entwickeln oder es gibt vielleicht Einzelpersonen, die eben ganz bewusst sagen, ich will mal gucken, was wir hier verändern und anpassen können, damit die Arbeit besser funktioniert. Denn häufig, und das ist ja auch, wenn wir mal rauszoomen auf Unternehmen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, häufig sind Unternehmen sehr klassisch geführt. Und wenn man das große Glück hat, richtig gute Führungskräfte zu haben, da kann das, glaube ich, auch richtig gut sein. Wenn man aber nicht richtig gute Führungskräfte hat, dann ist es halt häufig schwierig. Und Als Führungskraft wird man ja leider nicht geboren. Das heißt, da gibt's natürlich einfach alles von bis. Und ich habe den Eindruck, in der Selbstorga hat man da eben das große Glück quasi ja, sich selber führen zu dürfen, was auch einige Herausforderungen bringt, aber eben auch das Potenzial bringt, eben tatsächlich für sich einzustehen, sich selbst an die Hand zu nehmen. Wir hatten ja auch mal ein Self-Leadership, also ein Selbstführungsworkshop, wo es einfach darum ging, okay, was heißt es eigentlich, wenn ich mich selber führe und mich selber in die Hand nehme und was bedeutet das eigentlich? Welche Verantwortung habe ich da eigentlich mir gegenüber? Und da wird es, finde ich, dann immer richtig spannend.
Mhm. Und man kann dann einfach zu euch kommen, ne? Wenn du sagst, man wird nicht dazu geboren, dann kann ja sich dazu machen. Also ihr bietet ja genau auch sowas an. Also auch einfach nicht nur Self-Leadership, aber grundsätzlich einfach so, ne, was bedeutet Führung? Da macht ihr ja auch Workshops und ja, für uns steht nächstes Jahr auch schon wieder einer ins Haus. Ja. Also es geht immer weiter mit diesem ganzen Lernen und Entwickeln. Und wenn du jetzt auch sagst, ne, man zoomt so raus und in Deutschland ist es eher so, dass die Unternehmen klassischer unterwegs sind. Hast du denn den Eindruck, dass mehr Unternehmen, mehr Teams Richtung modernes Arbeiten gehen? Oder hast du eher so den Eindruck, es gibt so eine Art Rückgang oder vielleicht auch eine Ernüchterung? Das könnte ja auch sein, dass sich Unternehmen auf den Weg machen und sagen, wir wollen das ausprobieren. Ne? Du sagst so von Titel zu Rolle, wir schauen mal und dann aber irgendwie merken, boah, irgendwie das passt nicht für uns. Hast du da eine Beobachtung?
Also das finde ich eine hochkomplexe Frage. Ich versuche mal zu antworten darauf. Mein Eindruck ist, dass die Veränderung von wie wir miteinander arbeiten in Unternehmen immer wellenförmig ist. Das heißt, es gibt bestimmte Bewegungen und Trends und dazu auch immer Gegentrends. Und man steckt halt in dem einen oder in dem anderen drin. Und mein Eindruck war, dass die Corona-Zeit erstmal einen sehr großen Schwung gebracht hat, was veränderte Arbeitsweisen anging, weil wir ja gezwungen waren, anders zu arbeiten. Ne, weil wir zum Beispiel nicht mehr im Office miteinander saßen. Und dass danach aber eine große Unsicherheit entstanden ist, wie gehen wir jetzt damit um, nachdem wieder alle ins Büro können und müssen jetzt alle wieder ins Büro oder nicht. Und da ist mein Eindruck, dass an vielen Stellen das nicht sehr gut gemacht wurde, nämlich dass es wirklich eher ein Zurück zum, wie es vorher war, probiert wurde durchzusetzen, obwohl sich die Menschen in der Zwischenzeit ja so weiterentwickelt hatten, dass es ein Zurück eigentlich gar nicht mehr ging, sondern es eher darum ging, was ist unser New Normal, ne? Wie wollen wir es jetzt machen? Was ist unser Modern Work Now? Und da braucht es tatsächlich Blick drauf, es braucht Zeit dafür, es braucht gute Gespräche, im besten Fall natürlich gute Unterstützung, aber auf jeden Fall diese Möglichkeit zu gucken, was haben wir gelernt, was gut funktioniert hat und wie kriegen wir das weiter erhalten. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, ist das, was wir halt auch viel mitbekommen haben, dann kommt eine Frustration, weil ich hatte es schon mal in einer besseren Arbeitsweise und jetzt muss ich es wieder so machen wie früher. Das ist natürlich hart deprimierend. Mein Eindruck ist aber auch, dass manche Unternehmen, als sie dann quasi wieder frei wählen konnten, ganz bewusst gesagt haben, wir gehen hier einfach noch einen Schritt weiter und gucken, was heißt das und machen eben richtig stark die Mitarbeiterpartizipation, dass wir halt das von den Gelernten mit einbringen. Und das ist natürlich was richtig cool ist, weil ab dann kann es sich wirklich weiterentwickeln. Und ab dann ist es wirklich möglich, dass sich Arbeitsweisen verändern. Und ich glaube, so zwischen diesen Trends hängen wir gerade. Ich glaube, so der New Work Trend als Mega Buzzword ist vorbei. Mhm. Das heißt, im besten Fall können wir jetzt wieder ein bisschen auf die Inhalte gucken und uns nicht nur mit den Bio-Obstschalen und der Teamskultur beschäftigen. Das fände ich ganz wunderbar. Und dann eben aber auch wirklich auf Initiativen gehen. Und meiner Meinung nach, entweder man macht das als Graswurzelinitiative, was es bei euch ja auch gibt, dass es eine Person hat eine Idee und andere finden das toll, das wird mal ausprobiert. Oder man sagt eben, man steigt weiter oben in der Hierarchie ein bei klassischen Unternehmen und eine Person sagt, okay, wir wollen uns das mal angucken und machen beispielsweise ein Experiment und testen das mal mit einem Team, einer Abteilung aus, ob es eben auch funktioniert, wenn man moderne Arbeitsweisen weiter stärkt. Und meistens würde ich sagen, funktioniert das auch, aber auch das hängt natürlich immer an den Menschen. Man kann noch so gute Prozesse haben, wenn die Menschen die nicht annehmen, dann werden sie nicht gelebt und dann gibt es die letztendlich auch nicht in der Praxis.
Richtig. Wäre das für dich denn auch so eine Art Tipp, den du so Hörenden mitgeben würdest, die überlegen, okay, in unserem Unternehmen wäre es mal cool, sich so Richtung moderneres Arbeiten oder vielleicht sich eine agile Methode zu schnappen, dahin zu entwickeln, dass du sagst, probiert's mal in einem kleinen Kreis aus oder hättest du für Teams da draußen noch einen anderen Mitgebsel-Tipp, so dieses, damit solltet ihr starten oder klärt erstmal das, bevor ihr richtig loslegt. Weil bei uns war es ja auch so ein bisschen, da gab es die Idee, let's do it. Und ihr kamt so einen kleinen Moment verzögert quasi hinzu. Und es ist so ein bisschen, wir schauen halt mal. Du hast ja auch gesagt, die Unsicherheitsphase zu Beginn, die da stattfindet, ne?
Also ich glaube, es gibt ja nicht das eine goldene Rezept. Ich glaube aber, es ist wichtig, immer zu gucken, wo steht das Unternehmen gerade. Wenn wir rund um diese Thematik Arbeiten geht es immer um so eine Modern Work Readiness. Also wie bereit ist man eigentlich schon dazu, auch Dinge anzupassen? Denn davon sollte ja auch stark abhängen, was für Initiativen man sich wirklich überlegt. Weil wichtig ist ja, dass man die Menschen zwar schubsen darf, aber halt nicht so, dass sie hinfallen, weil dann ist keinem geholfen. Und das gehört sich natürlich auch nicht, sondern es geht ja darum, an manchen Stellen was aufzuzeigen, an manchen Stellen ein bisschen zu pieksen. Und dafür muss man aber wissen, wo stehen die Leute gerade. Das heißt, eine Empfehlung, die wir immer geben und wie wir auch starten im Prozess, uns am Anfang einmal zu gucken, was ist der Status quo und was ist auch schon an Wissen und Ideen da, weil wenn man die mit einsammelt, die aus dem Unternehmen kommen, was ja meistens Ideen sind, die aus der Praxis entstanden sind, entweder weil es extrem gut geklappt hat oder weil irgendwas gar nicht klappt, dann ist das natürlich super wertvoll und ab dann hat man eben auch die Möglichkeit, die Menschen einzubinden und zu schauen, wie führt man es weiter aus. Und zu der anderen Frage noch ganz kurz. Ich halte sehr viel davon, mit Experimenten zu arbeiten, zum Beispiel mal bei einem bestimmten Team, weil es zum Beispiel ja Teams gibt, die vielleicht passender sind für was Bestimmtes und man mit denen schon mal austesten kann und dann mit bestimmten Learnings, die man rauszieht, besser es auf andere Teams, Abteilungen übertragen kann. Das heißt auch vielleicht, dass bestimmte Pain Points nicht von allen am Anfang erlebt werden müssen, sondern erst eben schon mal so die 2.0-Variante.
Mhm. Das ist spannend, weil wiederum ne, auch nochmal aus der Metaperspektive auf Schoolcraft geschaut. Wir haben ja so viele verschiedene Teams, die auch verschiedene mögliche Optionen haben, wie tief sie in die Selbstorge rein können oder wie viel sie machen können. Weil manche sind, jetzt zum Beispiel wie das Support-Team, die sind ja dann eher in einem reaktiveren Modus, weil die Anfragen von externen kommen, die werden bearbeitet, während zum Beispiel eine Redaktion einen etwas größeren Impuls hat, ne? Sie haben eine andere Hebelwirkung, da selbst Sachen ganz konkret gestalten zu können. Und das ist irgendwie spannend, wenn du auch sagst, ne, Teams können sich ja angucken, so gibt's vielleicht welche, die da so ein bisschen vielleicht eher noch geeignet sind, dafür mal loszulaufen, mal zu experimentieren und zu gucken, was rauskommt. Ja, das ist wirklich interessant, ne? Von oben so eine ja Standortanalyse oder wie auch immer, wie man es nennen möchte, ne? Das sagt Modern Work Readiness, so da mal drauf zu gucken, ne? Was der Status quo ist.
Ja, und ich stimme dir voll zu, dass eben auch bei euch unterschiedliche Teams unterschiedliche Rahmenbedingungen haben und ihr deswegen ja auch nicht alle ganz genau gleich arbeitet, weil das eben zu viele Abstriche für zu viele Teams wäre. Ja. Dementsprechend ist es einfach total wichtig zu gucken, was ist so das Gemeinsame, was also auch teamübergreifend gut funktionieren muss, aber was ist eben auch das Individuelle, was wir uns als quasi ein Kernteam gönnen, beziehungsweise einführen bei uns, was bei uns funktioniert und braucht es davon dann wiederum quasi Kommunikation zu den anderen, dass sie das wissen. Weil es ist ja wunderbar, wenn man sich was Eigenes überlegt, aber wenn es die anderen gar nicht wissen, dann können sie darauf und ordentlich drauf reagieren.
Ja. Da passt auch dieser teamweite Work with Us Guide dazu, zumindest bei uns. Okay. Ne? Das hatte ich in einer Folge schon mal mit einer Kollegin besprochen. Da war es genau dieser Punkt, dass jedes Team für sich ja selbst, klingt fast wie eine Rollenbeschreibung so ein bisschen, was einige Teams machen. So dieses, wie arbeiten wir als Team? Was sind so unsere kleinen Spielregeln, die wir so haben? Wie kann jemand auf uns zukommen? Ne? Wer hat hier welchen Hut auf? Also das ist so cool, finde ich, zu sehen, dass das so auf Rollenbasis individuell funktioniert, aber eben auch so in diesen kleineren Teams, so also diese Anleitung, weil wie du sagst, jedes Team hat ganz andere Bedürfnisse und Möglichkeiten, ne? Ja, es ist sehr, sehr hilfreich.
Das liebe ich auch bei euch, weil es einfach so, es ist einerseits so platt, dass man denkt so, boah, echt? Und andererseits ist es halt so smart, weil es so easy ist. Und ich meine, so häufig geht es irgendwie darum, ist mein Eindruck, dass man Sachen versucht, kompliziert zu machen, damit sie gut sein können. Und meine Erfahrung wird aber auch mehr und mehr mit den Jahren, die ich jetzt schon arbeite, dass diese Reduktion auf, es ist einfach, es ist simpel zu verstehen und es funktioniert, dass letztendlich das wirklich so die höchste Disziplin in diesem Game ist, was man Arbeit nennt, dass man da einfach Wege findet, die wirklich einfach gut funktionieren und im besten Fall auch solide sind und nicht so auf wackeligen Beinen gebaut.
Aber auch das braucht natürlich einfach Lernerfahrung. Ne? Also bis wir da hingekommen sind, hat natürlich eine Weile gedauert. Und ich finde es aber so schön, immer mal wieder so zu merken, cool, es sieht aus, als hätten wir wieder ein Level freigeschalten. Also auf diesem Weg der Reise oder diesem Spiel, das passt ja auch dazu, dass das jetzt auch Game genannt, dass da immer wieder neue Sachen dazukommen, die man sich so in seinen Werkzeugkoffer irgendwie reinpackt. Sag, guck mal, das haben wir schon gelernt, das können wir weitergeben oder das war Quatsch, das verwerfen wir, machen es neu. Ja. Ja, das ist einfach ein sehr lebendiger Organismus.
Ja.
Wunderbar. Nils, vielen, vielen Dank für deine Außenperspektive. Ich fand das sehr schön, mal so mit dir drüber zu sprechen, ne, in diesem Wechsel so, ich bin im Unternehmen und du guckst von außen drauf. Wie siehst du es? Wie seht ihr das auch als unsere externen Coaches? Wie kann man denn euch erreichen, wenn jemand Lust hat, jetzt nach dem Hören mit euch zusammenzuarbeiten?
Also am besten geht das in der Regel über unsere Webseite, also einfach movomind.com auf Deutsch oder Englisch. Dort kann man auch ein bisschen mehr darüber lesen, was wir sonst doch so machen. Wir sind ja weltbereist mit unserer Arbeit. Da kann man zum Beispiel noch was zu finden. Oder einfach uns auf YouTube folgen. Und wenn man vor allem im Business-Kontext ist, natürlich sehr gerne einfach bei LinkedIn eine Anfrage stellen und sich vernetzen.
Wunderbar. Dann denke ich, wissen alle jetzt Bescheid, wie sie euch erreichen können. Große Empfehlung unsererseits. Lies, ich danke dir für deine Offenheit und für deine Zeit. Und an alle anderen draußen, wenn ihr weiter unsere Reise begleiten wollt, verfolgen wollt, dann gerne all unsere Podcast-Folgen hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten auch gerne eine Mail schreiben an hello@2um9.fm. Und dann viel Spaß bei den anderen Folgen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch gefällt, worüber wir im Podcast sprechen, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit helft ihr nämlich nicht nur uns auf die Sprünge, sondern auch dem guten alten Algorithmus. Folgt uns auch bei Instagram und LinkedIn unter 2um9 Podcast, denn dort teilen wir noch ein paar mehr Einblicke. Bis zur nächsten Folge, vielleicht sogar um 9.